Investiere und gewinne. Werte schaffen leicht gemacht. Von und mit Daniel Lenz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast Investiere und gewinne und insbesondere herzlich willkommen dir, lieber Daniel, zu deinem Podcast.
Herzlichen Dank, lieber Thorsten, und willkommen an alle Zuhörer.
Daniel, wir haben heute uns auf ein Thema verständigt. Magst du es verraten?
Ja, das Thema betriebliche Altersvorsorge.
Hört sich total prickelnd an.
Total spannend. Ja, aber nur für Leute, die sich damit beruflich beschäftigen. Ansonsten natürlich etwas trocken und auch etwas kompliziert. Aber wir versuchen, wie immer, Licht ins Dunkel zu bringen und diese komplexen Sachverhalte einfach zu erklären, damit jeder von euch, also sowohl vielleicht die Arbeitgeber unter euch, aber vor allem die Arbeitnehmer unter euch, bewerten können, ob eine betriebliche Altersvorsorge Sinn macht und worauf man achten muss.
Ich frage mich ja immer bei solchen Begriffen, wer hat die denn erfunden? Und wer kommt darauf, etwas betriebliche Altersvorsorge zu nennen? Wir werden jetzt wahrscheinlich den Urheber dieses Wortes oder dieses Begriffes nicht ausfindig machen können, Daniel. Aber was ist denn eine Altersvorsorge im besten Sinne? Und dann lass uns mal die Brücke schlagen hin zum Betrieb. Also
ja,
was
also
ist
den
eine
Urheber,
Altersvorsorge im besten Sinne? Ja.
Genau, also den Urheber kann ich tatsächlich auch nicht benennen. Also es war irgendein Politiker, also irgendeine Regierung in den 90er Jahren. Also das kann man schon mal eingrenzen letztendlich. Und irgendwie so zu Beginn der 90er kam ja generell das Thema Altersvorsorge auf, also private Altersvorsorge, Zusatzaltersvorsorge, weil man hat ja einfach festgestellt, dass man sich so auf die gesetzliche Rente nicht mehr alleine verlassen kann und dass es eben Lösungen geben muss, wie man eben zusätzlich zur gesetzlichen Rente weitere Altersvorsorge aufbauen muss, aus meiner Sicht. Und da gibt es halt diese klassische private Altersvorsorge. Also das heißt, ich schließe zum Beispiel einen Versicherungsvertrag ab, Rentenversicherung oder Lebensversicherung, oder legt mein Geld natürlich einfach an, um eben im Alter dann eben entsprechend darauf Zugriff zu haben. Und der andere Bereich ist eben die betriebliche Altersvorsorge, umgangssprachlich die Betriebsrente, die man dann machen kann in Verbindung oder in Zusammenarbeit mit seinem Arbeitgeber. Es gibt viele Bereiche, zum Beispiel der öffentliche Dienst, die haben per se eine Zusatzversorgungskasse, zum Beispiel eine kirchliche Zusatzversorgungskasse oder auch eine rheinische bei uns in Rheinland-Pfalz Zusatzversorgungskasse. Da ist es also automatisch geregelt, da ist jeder mit dabei. Und wenn man allerdings jetzt bei einem privaten Arbeitgeber arbeitet oder bei einem privaten Konzern, dann hat man die Möglichkeit, auch an einer Betriebsrente teilzunehmen, zu partizipieren, entweder auf freiwilliger Basis oder dass eben der Arbeitgeber per se auch sagt, wir haben für unsere Mitarbeiter hier eine Vorsorge und jeder, der bei uns arbeitet, ist da eben mit dabei.
Also setzen wir die Begriffe Altersvorsorge, betriebliche Altersvorsorge und Betriebsrente jetzt gleich?
Ja, definitiv, definitiv. Okay. Der Unterschied ist eben der, es gibt eine arbeitnehmerfinanzierte betriebliche Altersvorsorge oder Betriebsrente und eine arbeitgeberfinanzierte oder eine Kombination aus beidem. Wie der Name schon sagt, bei der arbeitgeberfinanzierte ist es einfach so, dass der Arbeitgeber sagt, ich lege für jeden unserer Mitarbeiter im Monat oder im Jahr Betrag X an und die können sie bekommen später dann einfach eine Altersrente oder einen Betrag im Alter ausbezahlt. Bei der Arbeitnehmerfinanzierten ist es eben so, dass der Arbeitnehmer Teile von seinem Entgelt, von seinem Lohn umwandelt in einen Versicherungsvertrag im Regelfall, um eben dort dann von verschiedenen Vorteilen zu profitieren oder partizipieren. Es gibt auch ein paar Nachteile, da kommen wir auch gleich noch drauf. Und somit eben einen Teil von seinem Lohn, entweder monatlich oder vielleicht auch jährlich, zum Beispiel Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld, eben in einen Rentenvertrag einzuzahlen.
Wollen wir mal ein Beispiel probieren? Du bist ja selbst Arbeitgeber und du hast die Mitarbeiterin, nennen wir sie mal Sonja. Die Sonja arbeitet bei dir und kommt die Sonja auf dich zu und hätte gerne eine betriebliche Altersvorsorge oder gehst du auf die Sonja zu und bietest ihr das an?
Also in unserem Fall gehen wir proaktiv auf die neuen Mitarbeiter zu, in dem Fall dann die Sonja, und sagen, liebe Sonja, schön, dass du bei uns bist. Neben deinem Gehalt haben wir eben verschiedene Sonderleistungen, um uns als Arbeitgeber natürlich auch attraktiv zu machen. Das ist natürlich schon auch in der heutigen Zeit, wo vielerorts ja Fachkräftemangel herrscht und man eben um gute Mitarbeiter auch werben muss. Ein großer Baustein, wenn man eben sagt, wir bieten unseren Angestellten eine Betriebsrente an, eine betriebliche Altersvorsorge. Und die wird auch in unserem Fall auch sehr stark bezuschusst mit 50%. Das heißt also, wir zahlen die Hälfte eben dann aus der Arbeitgeberseite und die Hälfte kann dann eben der Arbeitnehmer in Form einer Entgeltumwandlung dann eben selbst vornehmen.
Okay, also
Und dann ist die Sonja froh im Regelfall.
Daniel zahlt die eine Hälfte, Sonja zahlt die andere Hälfte.
Genau. Um genau zu sein, ist es sogar so, dass wir noch einen Dritten mit im Boot haben und das ist der Staat, weil der zahlt dann eben auch noch eine Ersparnis an Sozialversicherungsbeiträgen und an Steuern und somit hat man im Grunde genommen hier drei Parteien, die eben, ich sage mal, ihr Geld in den Pott mit reinwerfen. Also einmal der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber und dann der Staat in Form von Steuer- und Sozialversicherungsersparnis.
Warum macht der Staat so etwas?
Um das ganze Modell einfach attraktiv zu gestalten, damit eben die Leute was tun fürs Alter. Und deswegen kann ich eben den Beitrag, also als Beispiel den Beitrag zu einer Rentenversicherung aus meinem Bruttogehalt bezahlen und nicht aus meinem Netto, also nicht das Geld, was ich eh schon auf dem Konto habe, was versteuert ist und verbeitragt innerhalb der Sozialversicherung, sondern ich kann einfach von meinem Bruttogehalt direkt diesen Beitrag in die Altersvorsorge zahlen. Dadurch vermindert sich ja mein Bruttogehalt und somit ist die Berechnungsgrundlage für Steuern und Sozialabgaben entsprechend kleiner. Und das ist mal so der Vorteil von Staatesseite.
Wenn die Sonja jetzt die Hälfte bezahlen muss, was zahlt denn die Sonja dann? Ist das ein Betrag in Höhe von, ich sag mal, 10 Euro, 50 Euro oder 100 Euro?
Ja, ich mache einfach mal ein Beispiel anhand der Sonja. Die Sonja verdient ja sehr gut bei uns, logischerweise, und hat ein Bruttogehalt von 4.000 Euro. Es kommt natürlich ein bisschen auf den Familienstand an, also auf die Steuerklasse. Aber wenn man einfach mal in dem Beispiel bleiben und wir gehen jetzt mal an den Beitrag, der sowohl steuer- als auch sozialversicherungsgefördert ist, also an den maximalen Beitrag, dann reden wir aktuell von 302 Euro im Monat. Und wenn man jetzt einfach mal eine ganz grobe Rechnung machen, die Sonja hätte jetzt als Beispiel 300 Euro als Altersvorsorgebeitrag, würde ihr Bruttogehalt eben um diese 300 Euro dann vermindern. Dann hat sie roundabout 100 Euro. Ich mache jetzt einfach mal runde Zahlen an Vorteil Steuern und Sozialabgaben. Bleiben so mit 200 Euro übrig. Und von den 200 würde dann der Arbeitgeber, also wir, 100 Euro übernehmen. Und die Sonja 100 Euro aus der eigenen Tasche. Und wenn wir, wie gesagt, bei diesen runden Zahlen bleiben, hätte die Sonja eben einen Aufwand von 100 Euro im Monat für ihre Altersvorsorge. Es würden aber 300 Euro jeden Monat in dem Rentenvertrag angelegt werden. Und somit hätte sie den Faktor 3, also quasi aus einem Euro, den sie selber zahlt, werden eben 3 Euro in dem Betriebsrentenvertrag dann eben auch angelegt. Und das ist mal so der Vorteil von diesem Modell, macht auch aus meiner Sicht wirklich nur Sinn oder am meisten Sinn, wenn der Arbeitgeber sich auch entsprechend beteiligt.
Bedeutet das, dass dem Arbeitgeber das freisteht, sich zu beteiligen? Ist das eine freiwillige Leistung?
Also es gibt eine gesetzliche Vorgabe, der Arbeitgeber ist verpflichtet, 15% Zuschuss zu leisten, wenn auch der Arbeitgeber eine Ersparnis der Sozialversicherung hat. Und da muss man halt wissen, die Sozialversicherungsbeiträge werden ja hälftig vom Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer gezahlt, jeweils rund 20%. Und wenn natürlich jetzt das Bruttogehalt geringer wird durch diese Umwandlung, dann zahlt auch der Arbeitgeber weniger Sozialversicherungsbeiträge. Und diese Ersparnis, die er hat, muss er nahezu komplett auch verpflichtend an den Arbeitnehmer weitergeben. Das ist also die Basis, die gesetzliche Vorgabe, Darüber hinaus ist alles freiwillig. Wir in unserer Beratung empfehlen immer, dass der Arbeitgeber eben sich mit diesen 50% entsprechend beteiligt. Ist es lukrativ für beide Seiten. B, ist es eben die perfekte Kombination für alle Beteiligten, dass wir eben maximalen steuerlichen Effekt ausnutzen können. Und C, ist es auch angelehnt wie die gesetzliche Rente, die gesetzliche Altersvorsorge, die wird ja auch zu 50% vom Arbeitnehmer als auch vom Arbeitgeber bezahlt. Und deswegen ist das so unser präferiertes Modell, was eben dann den bestmöglichen Effekt für alle Beteiligten entsprechend dann auch auslöst.
Die liebe Sonja ist bereit, 100 Euro auszugeben im Monat. Und der Arbeitgeber sagt, ich gebe dann weitere 100 dazu. Und die 100 Euro, die noch fehlen zum Maximalbetrag von 300, kommen dann über den Staat Steuerersparnis zustande.
Genau, Steuerersparnis und Ersparnis an den Sozialversicherungsbeiträgen.
Was bedeutet das für Sonja denn dann im Alter? Ab wann zieht denn dann die Altersvorsorge? Ist das ab einem gewissen Lebensjahr oder kann sie das frei entscheiden?
Ja, also ab dem 62. Lebensjahr hat sie Zugriff auf das Kapital. Früher nicht. Also das ist zum Beispiel auch einer der Nachteile, die man auch in einer seriösen Beratung einfach auch mit aufgreifen muss. Also es gibt vor dem 62. Lebensjahr keine Zugriffsmöglichkeiten auf das Geld. Danach hat sie aber die Möglichkeit, entweder sich eine lebenslange Rente auszahlen zu lassen oder auch das komplette Kapital auf einmal oder eine Kombination aus beidem. Also danach ist dann eben auch die Verfügbarkeit flexibel zu gestalten.
Natürlich ist es jetzt schwierig, eine Höhe zu berechnen, ne? Aber kann man denn in etwa sagen, wie lukrativ für die Sonja diese betriebliche Altersvorsorge sein könnte?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es kommt natürlich ganz darauf an, wie alt die Sonja ist. Je länger wir Zeit haben, um das Geld anzulegen, desto mehr Beiträge werden logischerweise auch eingezahlt. Und je länger haben wir auch Zeit, mit dem Geld zu arbeiten, dass eben auch noch ein paar Zinsen und Renditen eben obendrauf kommen. Ich sag mal ehrlich gesagt, es gibt in der betrieblichen Rente eher wenig Rendite, also wenig Verzinsung. Das hat damit zu tun, dass zum einen Versicherungsverträge immer Geld kosten. Also da gibt es eben auch Bearbeitungsgebühren, Provisionen und so weiter. Zum anderen reden wir im Regelfall über Garantieprodukte, also sprich Rentenversicherungen mit einer Beitragsgarantie. Und eine Garantie kostet immer Geld. Also sprich, da wird sehr, sehr konservativ angelegt von der Versicherung. Und dementsprechend reden wir wirklich nur von Verzinsungen, Renditen. Ich sag mal seriös betrachtet vielleicht von 3% im Jahr. Viel mehr kommt da nicht bei rum. Aber der große Vorteil für die Sonja ist am Anfang, dass sie eben von ihren 100 Euro 300 Euro anlegen kann. Also heißt 100 Euro von ihr, 100 Euro Arbeitgeber, 100 Euro Staat. Und somit hat sie alleine durch dieses Verhältnis einen extremen Mehrwert und kommt dann definitiv immer weiter mit so einem Vertrag als mit einer privaten Vorsorge, einfach weil wir diesen Effekt, insbesondere die Arbeitgeberförderung, eben noch obendrauf bekommen. Und somit kann man sagen, es ist, wenn wir dieses Modell mit 50% Arbeitgeberzuschuss haben, immer lukrativer und besser, wie wenn es eben im Vergleich ein privater Vertrag nur mit 100 Euro beispielsweise dann eben gibt.
Kann die Sonja denn einen Arbeitgeber wie dich zwingen, eine solche betriebliche Altersvorsorge abzuschließen?
Ja, die Sonja ist ja eine ganz liebe. Die wird einfach fragen, wenn wir es ihr nicht angeboten hätten in dem Beispiel. Ja, also zwingen ja, es gibt eine gesetzliche Verpflichtung, dass der Arbeitgeber die Möglichkeit schaffen muss, so eine betriebliche Altersvorsorge anzubieten oder den Arbeitnehmern die Möglichkeit zu geben, daran zu partizipieren. Allerdings kann der Arbeitgeber schon bestimmen, bei wem und wo. Und wie gesagt, dieser Arbeitgeberzuschuss, der ist also verpflichtend lediglich bei 15% des Beitrags. Aber da hat ein Arbeitnehmer einfach auch einen gesetzlichen Anspruch darauf. Und somit könnte die Sonja natürlich auch uns zwingen, da irgendwas zu machen für sie, wenn wir es nicht sowieso schon machen würden.
Und kann die Sonja, wenn sie den Arbeitgeber wechselt, diese betriebliche Altersvorsorge denn mitnehmen und muss sie dann mit dem neuen Arbeitgeber nochmal von vorne verhandeln?
Das ist eine sehr gute Frage. Ja, also es ist möglich, den Versicherungsvertrag oder den Altersvorsorgevertrag mitzunehmen zu einem neuen Arbeitgeber. Und der neue Arbeitgeber ist auch gesetzlich verpflichtend, diesen Vertrag zu übernehmen oder einen wertgleichen Vertrag anzubieten. Also es gibt die Möglichkeit auch, das Guthaben aus dem alten Vertrag in einen neuen Vertrag zu portieren, darf aber ohne Nachteil des für den Arbeitnehmer oder muss ohne Nachteil für den Arbeitnehmer sein. Oder der neue Arbeitgeber, der übernimmt einfach den Vertrag so, wie er ist. Das ist eigentlich so die gängige Praxis. Natürlich den ausgehandelten Arbeitgeberzuschuss, der muss neu verhandelt werden. Und da ist dann die Frage, ob der neue Arbeitgeber auch über seine gesetzlichen Forderungen von 15% weitere Zuschüsse zahlt.
Gibt es denn die aus der Erfahrung heraus drei größten Fehler, die eine Sonja machen könnte beim
Gut, die
Abschluss
drei
einer?
größten Fehler, ja, ist die Wahl des falschen Anbieters, also die Wahl des falschen Versicherungsvertrages oder Versorgungsvertrages. Das ist der größte Fehler, den die Sonja machen könnte. Der zweite größte Fehler ist, sich nicht richtig oder nicht objektiv beraten zu lassen, weil, wie gesagt, es gibt auch Nachteile. Also man kann auch nicht sagen, die betriebliche Altersvorsorge ist für jedermann geeignet. Da kommt es auch darauf an. Und der dritte Fehler ist zum Beispiel, eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit zu integrieren in so einen Vertrag, was möglich ist, was aber absolut aus unserer Sicht absolut falsch ist und eigentlich nur mit Nachteilen verbunden ist. Das wären jetzt mal so spontan die drei größten Fehler zum Thema betriebliche Altersvorsorge.
Das ist ja spannend. Also du sagst, eine betriebliche Altersvorsorge sollte nicht verknüpft werden mit einer Berufsunfähigkeitsabsicherung, BU.
Genau.
Warum?
Zum einen hat es steuerliche Gründe. Das bedeutet, das ist auch übrigens ein Nachteil der betrieblichen Altersrente. Also überall, wo der Staat einen Vorteil bietet in der sogenannten Ansparphase oder in der Beitragsphase, gibt es am Ende auch einen Nachteil in Form einer Besteuerung. Also beispielsweise in der normalen betrieblichen Altersvorsorge kann man ja am Anfang den Beitrag steuerlich absetzen, also hat einen Steuervorteil. Im Gegensatz muss man aber später, wenn man das Geld wieder rausbekommt, den Betrag zu 100% voll versteuern. Deswegen macht es auch nicht immer Sinn, und ist wirklich in erster Linie an einem hohen Arbeitgeberzuschuss eben auch abhängig. In der Berufsunfähigkeitsrente ist es so, dass die Berufsunfähigkeitsrente, wenn man die privat abschließt und dann einen Leistungsfall hat, nur nach dem sogenannten Ertragsanteil zu besteuern ist. Das ist also sehr geringe Besteuerung. Wohingegen, wenn ich jetzt diese Berufsunfähigkeitsrente in der betrieblichen Altersvorsorge integriere, dann muss ich auch im Falle einer Leistung diese Berufsunfähigkeitsrente zu 100% versteuern. Und wenn ich dann als Beispiel 2000 Euro Rente abgeschlossen habe, habe aber andere Einkünfte oder meine Frau ist auch berufstätig und hat ein Einkommen, dann sind von meinen 2000 Euro Berufsunfähigkeitsrente 1000 Euro Steuern weg. Und das wäre natürlich fatal. Zum anderen ist es in der Praxis auch leider Gottes ein Thema, dass zum Beispiel man wechselt den Arbeitgeber oder eine Frau geht in Elternzeit beispielsweise oder man ist krank eine längere Zeit über die 6 Wochen hinaus. Dann werden ja automatisch erstmal keine Beiträge mehr in der betrieblichen Altersvorsorge gezahlt. Das heißt, man muss dann proaktiv sich darum kümmern. Und wenn gerade dann vielleicht ein Unfall passiert oder eine Krankheit auftritt, dann kann es eben sein, dass man dann keinen Versicherungsschutz bei der Berufsunfähigkeit hat. Und leider Gottes sehen wir es häufig, dass sowas einfach vergessen wird oder eben erst später gemacht wird. Wie gesagt, bei Krankheit, Elternzeit oder Ausscheiden. Und deswegen sehen wir da ein großes Risiko einer Versorgungslücke. Und deswegen empfehlen wir generell, Berufsunfähigkeit immer privat abzuschließen und nicht in die betriebliche Altersvorsorge zu integrieren.
Gut. Ein sehr wichtiger Hinweis für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass BU und betriebliche Altersvorsorge, BAV, getrennt voneinander behandelt werden sollten. Du hast ja eben bei den Fehlern auch angesprochen, dass einer der Fehler sein könnte, den falschen Anbieter zu wählen. Worauf sollte Sonja denn achten, wenn sie eine betriebliche Altersvorsorge abschließen will? Ist sich mit dem Arbeitgeber einig und sie ist dann jetzt vor der Entscheidung, einen Vertrag zu unterschreiben. Wer ist auf dem Briefkopf drauf?
Ja, also ganz wichtig ist natürlich, sind zwei Themen bei der Wahl des richtigen Anbieters. Das erste Thema ist generell, wenn ich ein Versicherungsprodukt nutze, um Geld anzulegen, um Vorsorge zu betreiben, dann ist aus meiner Sicht der allerwichtigste Punkt die Kostenstruktur. Weil da gibt es so riesige Unterschiede. Also wie hoch sind Bearbeitungsgebühren, Provisionen, versteckte Kosten, Management-Fees und so weiter innerhalb von dem Vertrag? Das ist ja erstmal nicht so transparent. Das sieht man auch erstmal so nicht. Aber wenn man jeder, der irgendwie mal eine Renten- oder Lebensversicherung abgeschlossen hat und die paar Jahre läuft und man irgendwann mal so auf den Kontoauszug schaut, dann merkt man auf einmal nach einigen Jahren von dem Geld, was eingezahlt ist, ist nicht alles da angekommen. Da ist also ein Großteil eben weg, insbesondere in den ersten 5 Jahren, wo auch die Vertriebsprovision eben dann entsprechend verrechnet wird. Und da gibt es also erhebliche Unterschiede zwischen den Anbietern. Also da muss man halt schon genauer hinschauen. Und zum anderen, dass der zweite Punkt ist einfach auch die Finanzstärke des Anbieters, weil wir reden hier über Garantie. Ein Garantieprodukt und die Garantie wird durch die Finanzstärke des Anbieters der Versicherungsgesellschaft eben auch dargestellt. Und je solventer der ist, desto mehr Kohle gibt es einfach auch im Rahmen der Verzinsung.
Kann denn die Sonja das selbst alles erkennen, was du gerade beschrieben hast? Ich halte das für sehr komplex.
Das ist auch sehr komplex, definitiv. In einer seriösen Beratung natürlich schon, aber das ist natürlich sehr, sehr theoretisch, sehr, sehr, ja, es geht um sehr, sehr viele Details, aber man kann es anhand einer Gesamtkostenquote erkennen. Also ein Berater kann dem potenziellen Kunden oder dem bestehenden Kunden diese Kostenquote offenlegen und da sieht man dann halt einen recht transparenten Prozentsatz, wie hoch sind die tatsächlichen Kosten innerhalb meines Versicherungsvertrages. Und die Finanzstärke, gut, kann man auch über unabhängige Testhäuser darlegen. Ja, aber ja, es ist, man braucht eine objektive Beratung, eine seriöse Beratung, weil alleine für die Sonja ist es sehr, sehr schwierig. Auch für den Arbeitgeber übrigens ist es auch sehr schwierig, da durchzublicken. Und ja, wie gesagt, das Allerwichtigste ist eine freie, unabhängige Beratung. Weil wenn ich jetzt mit einem Versicherungsvertreter zusammenarbeite, der halt für eine Gesellschaft arbeitet, der wird nicht sagen zu seinem Kunden, mach den Vertrag dann doch vielleicht bei meinem Konkurrenten, weil der hat ein besseres Produkt, sondern dann wird es eben in der eigenen Gesellschaft dann angeboten. Und das sehen wir halt ganz häufig, dass halt, ja, wenn man nur mit einem Unternehmen zusammenarbeitet, also mit einer Versicherungsgesellschaft, wird man niemals in allen Bereichen sehr gut aufgestellt sein. Also jede Gesellschaft hat ihre Stärken und Schwächen. Nur wenn jetzt beispielsweise eine Gesellschaft sehr stark ist im Bereich der Sachversicherungen, also ich sage jetzt einfach mal im Fuhrpark oder Gebäudeversicherung, heißt das noch lange nicht, dass die dann eben auch in der betrieblichen Altersvorsorge gut aufgestellt sind, gell? Und umgekehrt.
Ist die liebe Sonja denn in der Gestaltung der betrieblichen Altersvorsorge frei? Also könnte sie sagen, ich investiere meine betriebliche Altersvorsorge gerne in einen Aktienfonds oder ist das immer eine Versicherung?
Ja, also bei den Standardprodukten für den Arbeitnehmer ist es immer eine Versicherung, ein Versicherungsvertrag oder eine Pensionskasse. Das wäre also auch eine Möglichkeit. Also es gibt eben verschiedene Durchführungswege. Das wird jetzt eben auch wieder oder würde jetzt sehr komplex werden, da im Detail einzugehen. Aber ich sage mal, wir bleiben einfach mal bei dem Standardfall. Eine ganz normale betriebliche Altersvorsorge wird durch einen Versicherungsvertrag durchgeführt. Innerhalb des Versicherungsvertrages wird dann ein Großteil des Beitrages für diese bereits angesprochene Garantie benötigt. Und alles, was vom Beitrag nicht für die Garantie benötigt wird, kann dann in eine freie Fondsanlage investiert werden. Und da hat natürlich auch dann der Arbeitnehmer, die Sonja, die Möglichkeit zu sagen, ich will da möglichst, ich sag mal, in Aktien oder in Immobilien oder in andere Themen reingehen, über ETFs, über Fonds. Also da hat man dann schon auch eine gewisse Gestaltungsmöglichkeit.
Das bedeutet aber dann auch, dass Sonja davon überhaupt erfahren muss, dass sie die Möglichkeit hat, oder?
Genau, das ist dann Aufgabe des Beraters, da auch eine klare Empfehlung auszusprechen oder natürlich auch Optionen anzubieten. Lege ich Wert auf ESG? Soll es irgendwo ein bestimmtes Thema sein? Wie risikobereit bin ich? Wobei man einfach sagen muss, ein eigentliches Risiko habe ich in der Betriebsrente eigentlich nicht, weil wir im Regelfall immer eine Beitragsgarantie haben. Also einen Verlust in dem Sinne kann man nicht machen. Deswegen, ich sage mal, ist es eher so ein bisschen Spielerei. Weil wir reden nie über den gesamten Beitrag, der da irgendwo angelegt wird.
Diese Frage habe ich mir auch noch notiert, nämlich hat die Sonja denn ein Risiko bei der betrieblichen Altersvorsorge?
Nein, also standardmäßig ist es so, dass die üblichen Produkte am Markt eine 100%ige Beitragsgarantie haben. Das ist auch für den Arbeitgeber wichtig, weil sonst könnten auch für den Arbeitgeber gewisse Haftungsrisiken entstehen. Und wenn wir bei dem Beispiel der Sonja bleiben, zahlt die Sonja ja nur 100 Euro ein aus der eigenen Tasche, hat aber eine Beitragsgarantie von 300 Euro. Also sie hat auf jeden Fall eine deutlich höhere Garantie, wie das, was sie aus eigener Tasche einzahlt. Deswegen empfehlen wir auch, in den Dialog zu gehen und vielleicht auch diese Beitragsgarantie ein bisschen abzusenken, vielleicht auf 80% der gezahlten Beiträge, weil dann doch mehr Geld übrig bleibt, um damit arbeiten zu können. Und deswegen gibt es auch Tarife, wo man mit einer kleineren Garantie arbeiten kann und somit mehr Geld in dieser freien Fondsanlage dann eben ist und dann eben die Renditechancen entsprechend nach oben gehen.
Jetzt ist die Sonja als Arbeitnehmerin so stark, dass sie irgendwann in die Geschäftsführung aufsteigt. Und wenn sie dann Geschäftsführer eines Unternehmens ist, im Angestellten-Dasein, dann gilt das, was wir gerade besprochen haben, genauso, korrekt?
Das ist korrekt, insbesondere bei dem Angestellten-Geschäftsführer, der nicht Gesellschafter ist, also nicht am Unternehmen beteiligt ist. Da wird der Geschäftsführer, was das angeht, genauso behandelt wie ein Arbeitnehmer. Wenn wir allerdings einen geschäftsführenden Gesellschafter haben, der also auch am Unternehmen beteiligt ist, dann kann der sich ja zum Beispiel auch von der Sozialversicherung befreien lassen unter bestimmten Richtlinien. Und wir haben dann eine andere Möglichkeit auch, so eine betriebliche Altersvorsorge aufzubauen. Also zum einen könnten wir dann Tarife anbieten ohne Garantie, weil das wäre dann zum Beispiel auch, ich sag mal, eigenes Risiko in Anführungszeichen des Geschäftsführers, der sagt, okay, ich bin vielleicht Kapitalmarkt erfahren, ich brauche keine Garantie, ich will maximal mit dem Geld arbeiten und dann könnte man auch eine Lösung anbieten, wie gesagt, ohne Garantie, mit einer kompletten Einflussnahme, wo das Geld oder wie das Geld investiert wird. Zum anderen haben wir da natürlich dann auch Möglichkeiten, das haben wir allerdings beim Angestellten auch, von den Summen nach oben zu gehen, weil im Regelfall ein Geschäftsführer ja auch mehr verdient als ein Arbeitnehmer. Und da gibt es dann eben auch nochmal weitere Gestaltungsmöglichkeiten, wie man entsprechend dann auch diese zusätzliche Altersvorsorge aufbauen kann.
Okay, wenn wir das Gespräch zusammenfassen, Daniel, was empfiehlst du der Sonja denn zu tun?
Ja, also ich würde der Sonja auf jeden Fall unser Modell, was wir erarbeitet haben, auch ans Herz legen, auch mit dem maximalen Beitrag, gegebenenfalls sogar noch darüber hinaus. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei der Sonja über einen ledigen Arbeitnehmer sprechen mit 4.000 brutto, dann hat die auch eine gewisse Steuerlast und natürlich auch eine gewisse Versorgungslücke im Alter. Das heißt, man könnte hier sogar den Beitrag noch etwas erhöhen und zusätzliche Steuervorteile generieren. Das kommt aber ganz individuell auf die Situation der Sonja an. Das müssten wir erstmal mit ihr sprechen. Was hat sie für Ziele? Was gibt es vielleicht für andere weitere Produkte, die sie hat oder die sie machen möchte? Das heißt also, man sollte immer eine objektive Beratung, habe ich eben ja auch schon mal erwähnt, an seiner Seite haben und über Vor- und Nachteile sprechen. Wir müssen also noch über die Nachteile sprechen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht auch an der Stelle. Das ist mir persönlich immer sehr wichtig, weil viele Berater oder Verkäufer, die erzählen einem immer nur über die Vorteile eines Produktes, was alles toll ist und um einfach ja irgendwas zu verkaufen. Aber ich finde, gerade bei der betrieblichen Altersvorsorge muss man auch über die Nachteile sprechen. Ich führe die mal ganz kurz zusammen. Ich hatte eben schon erwähnt, alles, wo der Staat am Anfang einen Vorteil gibt, hat er nachher einen Nachteil. Das bedeutet, ich muss auf jeden Fall die Auszahlung später voll versteuern und auch volle Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Das ist allerdings, kann man es ein bisschen relativieren oder ich sage mal ein bisschen trotzdem positiv bewerten, weil man stellt einfach mal als Voraussetzung, dass ich als Arbeitnehmer höheren Steuersatz habe als Rentner. Somit wäre dann der steuerliche Vorteil mit einem hohen Steuersatz größer, wie der Nachteil als Rentner vielleicht eben nur einen kleinen Steuersatz zu haben. Und bei der Sozialversicherung ist es so, dass ich auch den Sozialversicherungsvorteil im Berufsleben in allen 5 Säulen der Sozialversicherung habe, also Krankenversicherung, Pflege, Arbeitslosenversicherung, Unfallversicherung, und somit eben einen höheren Vorteil habe als im Rentenbezug, wo ich dann lediglich noch Kranken- und Pflegeversicherung zahlen muss. Und somit ist auch da der Nachteil später kleiner als der Vorteil am Anfang in der Beitragsphase. Dann gibt es noch ein eingeschränktes Bezugsrecht im Todesfall. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich jetzt vom Recht des Ablebens Gebrauch mache, entweder in der Beitragsphase, also im Berufsleben, aber auch später, dann kann ich das Geld in der betrieblichen Altersvorsorge nur an einen Ehepartner oder an einen eingetragenen Lebenspartner vererben. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, weil wenn ich keinen Lebenspartner habe oder auch keinen Ehepartner, dann sollte man da auf jeden Fall sich Gedanken drüber machen, weil dann könnte es theoretisch passieren, dass ich ein Leben lang einbezahle und dann sterbe und das ganze Geld ist weg. So, das sollte man auf jeden Fall mit in die Waagschale werfen. In der Praxis ist es, sage ich jetzt mal, auch das nicht so ein großes Risiko, weil man ja auch die Möglichkeit hat, zumindest mit 62 das Geld auch auf einmal auszahlen zu lassen. Und viele haben ja eben auch ein, wenn es kein Ehepartner ist, zumindest ein Lebenspartner. Man kann den natürlich auch wechseln während der Laufzeit, jemanden eintragen, wenn der sich wechseln sollte. Deswegen ist das auch nur ein Thema. Und weiterer Nachteil ist eben, dass ich auch, wenn ich eben die Beitragszahlungen in die gesetzliche Sozialversicherung reduziere durch den Beitrag, habe ich dort auch etwas geringere Leistungen, beispielsweise wenn ich arbeitslos werde, wenn ich Krankengeld beziehe etc. Das heißt, also da habe ich dann etwas Einbußen auch in den gesetzlichen Versorgungssystem.
Wenn wir auch
das mal noch zu dem Thema.
Danke. Wenn wir auch hier so ein kleines Resümee ziehen und Vorteile gegen Nachteile ein Stückchen abwägen, gibt es denn dann aus deiner Sicht eine klare Empfehlung? Also würdest du der Sonja die betriebliche Altersvorsorge eher empfehlen, ja, oder eher empfehlen, nein?
Also wenn wir versuchen, ihr wisst ja, dass ich ein Feind von pauschalen Aussagen bin, die sind sehr schwierig zu treffen, aber wenn man es mal auf den Punkt bringen möchte, dann ist es so, dass wir immer eine betriebliche Altersvorsorge empfehlen, wenn der Arbeitgeber sich in Form von einem hohen Zuschuss daran beteiligt. Das ist eigentlich so das Kernthema. Das heißt also, wenn der Arbeitgeber sagt, ich zahle 50% Zuschuss beispielsweise, dann macht es immer Sinn, weil dann überwiegen die Vorteile extrem gegenüber den Nachteilen. Wenn der Arbeitgeber sagt, ich zahle nur meinen gesetzlich verpflichtenden 15%, dann kommt es immer darauf an. Dann müssten wir es tatsächlich von Fall zu Fall bewerten. Genauso sieht es aus, wenn der Arbeitgeber natürlich vielleicht auch alles bezahlt. Das nimmt man sich natürlich immer mit. Das ist ja Geld, was man sonst nicht hätte. Aber die Botschaft ist, mit einem hohen Arbeitgeberzuschuss macht es immer Sinn. So könnte man es eigentlich auf den Punkt bringen.
Das ist doch eine wunderbare Zusammenfassung, Daniel. Vielen lieben Dank für die Einblicke mal wieder in ein sperriges Thema. Aber die Botschaft nehmen wir mit. Wenn der Arbeitgeber bereit ist, einen relativ hohen Beitrag zu zahlen, dann wird es für den Arbeitnehmer lukrativ.
So sieht's aus.
Daniel, vielen lieben Dank. Wir hören uns bald wieder.
Ja, vielen Dank, Thorsten. Vielen Dank, liebe Zuhörer.